Das war das Startsignal. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, damit sage ich ganz, ganz herzlich willkommen zur dritten Staffel des Wissenschaftstalks Uni im Rathaus. Wir starten hier die Auftaktveranstaltung gerade im Wintersemester 2023/2024 und wir starten eine gemeinsame Reihe zum dritten Mal von der Universität Rostock und der Hanse- und Universität Stadt Rostock. Gleich zu 5 spannenden Diskussionsthemen laden diese beiden Akteure ein. Ich darf schon mal kurz auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Es wird unter anderem um den Hochwasserschutz in Rostock gehen oder auch um Tierversuche und künstliche Intelligenz in Pflege und Medizin. All das erwartet Sie bei dieser Staffel und Sie finden alle Infos auf Postkarten, auf Plakaten, die ausliegen, aber auch im Newsletter der Uni. Heute geht es aber um ein anderes Thema, das wissen Sie alle, die hier sitzen. Den Auftakt heute bildet das Thema Seelenarbeit im Sozialismus, Psychiatrie in der DDR zwischen Hilfe, Verwahrung und Missbrauch. Wir werden über Fakten, über Widersprüche, aber auch über offene Fragen zum Umgang der Rolle der Psychiatrie in der DDR diskutieren. Wir haben 3 spannende Gäste, die ich Ihnen gleich noch vorstellen werde. Wir werden über ein Forschungsprojekt sprechen, wir werden über Quellen sprechen und ich weiß aus den Vorgesprächen, dass wir hier durchaus lange mit Ihnen sitzen könnten. Ich stelle mich für den Abend vor. Mein Name ist Steffi Brüning. Ich bin Historikerin, habe im Bereich DDR-Geschichte promoviert und darf für die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern die Dokumentations- und Gedenkstätte in der ehemaligen Untersuchungshaft der Stadtsicherheit hier in Rostock leiten. Ich darf Sie heute moderierend durch den Abend begleiten und bevor wir zum Inhalt kommen, habe ich wie immer bei solchen Veranstaltungen ein paar Hinweise für Sie vorab. Der erste ist, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird, also tontechnisch aufgenommen wird und zum Nachhören auf der Webseite der Universität Rostock zu hören sein wird. Wir haben keine Vorträge vorbereitet. Wir wollen eher schnell ins Gespräch kommen miteinander, aber vor allem auch mit Ihnen. Und wir planen für dieses Gespräch insgesamt ungefähr 1 Stunde ein. Allen Beteiligten ist es sehr wichtig, das wurde mir mehrmals in den Vorgesprächen auch so gesagt, dass wir Ihnen natürlich die Gelegenheit auch geben, sich zu beteiligen. Deswegen mischen Sie sich sehr, sehr gerne ein, stellen Sie Fragen. Sie können das hier ganz analog machen, sich zu Wort melden, dann werden jeweils die Kolleginnen, genau, da winkt sie schon von hinten, mit Mikrofonen zu Ihnen kommen, dass Sie alle hören und verstehen können. Sie können sich dabei natürlich sehr, sehr gerne vorstellen, müssen das aber überhaupt nicht machen. Wer sich später lieber digital und anonym zu Wort melden möchte, kann das auch sehr gerne tun. Hier werden nachher, ist es sogar schon, es wird später genau dieser QR-Code auch immer mal wieder eingeblendet werden. Das können Sie mit dem Smartphone einscannen. Dann öffnet sich eine App, die nennt sich Slido und da können Sie einfach eine Frage formulieren, absenden. Deswegen wiederum habe ich hier einen Laptop vor mir, damit ich dann Ihre Fragen und Anmerkungen sehe und die mit in das Gespräch einbringe. Also trauen Sie sich auch sehr gerne, wenn Sie sich lieber digital zu Wort melden möchten, das zu tun. So, genau, das waren die Hinweise. Ganz wichtig ist auch, ich habe gesehen, viele von Ihnen haben schon einen Blick geworfen. Nach unserem Gespräch von circa 1 Stunde sind Sie herzlich eingeladen, sich die Ausstellung Seelenarbeit im Sozialismus anzuschauen. Und auch dafür werden unsere 3 Gäste sehr gerne für Fragen im Nachgang und für Gespräche zur Verfügung stehen. Also wir können es dann auch nachher noch mal ein bisschen öffnen. So. Damit habe ich, glaube ich, alle wichtigen Punkte zur Organisation und zum Ablauf des heutigen Abends gesagt. Und nun komme ich zu unseren 3 spannenden Gästen und darf diese kurz vorstellen. Ich beginne mit Frau Dr. Kathleen Haag, Historikerin. Sie hat Geschichte, Germanistik und Soziologie studiert und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt, um das es heute geht, an der Universitätsmedizin Rostock. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Psychiatriegeschichte in der DDR, aber auch Verbrechen an psychisch kranken und behinderten Menschen in Mecklenburg und Pommern in der Zeit des Nationalsozialismus. Und ganz aktuell, da weise ich sehr gerne darauf hin, hat Frau Dr. Haag den Ehrenpreis des Johannes-Stelling-Preises bekommen, gemeinsam mit Anja Baum aus Ueckermünde in der Kategorie Recherche, Erinnerungsarbeit und Gedenkkultur. Und ich finde, das ist ein Applaus wert. Applaus Der zweite in der Runde ist Professor Dr. Eckhard Kumbier, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter des Arbeitsbereichs Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Rostock. Seine Forschungsschwerpunkte sind Psychiatrie und Neurologie in der DDR und aktuell leitet er das Teilprojekt, über das wir heute reden, Psychiatrie in der DDR zwischen Hilfe, Verwahrung und Missbrauch. Auch an Herrn Professor Dr. Kumbier danke, dass Sie sich die Zeit nehmen heute Abend. So, und der dritte im Bunde neben mir, Dr. Volker Höffer, ebenfalls Geschichte studiert, ist Lehrer und Historiker. Beides ist ihm sehr wichtig, das weiß ich. Er ist seit 1992 beim damals noch Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und war dort lange Sachgebietsleiter in der persönlichen Akteneinsicht. In dieser Funktion hat er lange Jahre auch immer wieder Kontakt zu verfolgten und politisch überwachten Menschen in der DDR gehabt und die doch sehr umfassend begleitet. Seit 2009 ist er Leiter der Außenstelle Rostock des jetzigen, seit 2021 glaube ich, Stasi-Unterlagenarchivs des Bundesarchivs. Und Dr. Volker Höffer bringt damit einen ganz vielfachen Blick auf DDR-Geschichte und vor allem auch Staatssicherheitsgeschichte mit, einmal als Historiker, aber auch als Archivleiter und eben durch den persönlichen Kontakt zu ganz, ganz vielen Betroffenen. Genau, und damit Sie sich nicht wundern, Volker Höffer und ich kennen uns schon recht lang, wir duzen uns und haben entschieden, dass wir das für die Veranstaltung nicht aufheben, dass wir dabei einfach bleiben. Okay. Volker, danke, dass du da bist.
Gerne.
So, das war jetzt eine lange Vorrede. Jetzt wird's inhaltlich. 2018 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung, ich glaube, erstmals zur Förderung von sogenannten Verbundprojekten aufgerufen. Und es ging ganz explizit darum, DDR-Forschung zu stärken und auch die Aufarbeitung von DDR-Unrecht weiter in die Forschung zu bringen. Eines dieser geförderten Verbundprojekte ist das, über das wir heute sprechen, Seelenarbeit im Sozialismus. Und das Spannende an diesen Verbundprojekten war unter anderem, dass immer ganz verschiedene Hochschulstandorte quasi beteiligt waren. Rostock ist ein Teilprojekt dieses Verbundprojektes. Von 2019 bis 2023 waren daran für das Forschungsprojekt insgesamt 5 Hochschulstandorte beteiligt. Und meine erste Frage wird an den Leiter des Teilprojektes hier in Rostock gehen. Herr Professor Kumbier, wenn Sie kurz zurückblicken, 2019 bis 2023, das Teilprojekt, können Sie uns einen Einblick, einen ganz kurzen, in diese 4 Jahre Forschung geben? Vielleicht auch mit einem kurzen Einstieg, was war das Ziel, was haben Sie sich vorgenommen?
Ja, erstmal vielen Dank. Genau, worum ging es in den fast 4 Jahren? Corona hat es ein bisschen erschwert, aber wir haben uns in der Tat vor allen Dingen mit 2 Sachen beschäftigt. Erstens mit Archiven, das ist jetzt nicht verwunderlich, also mit Akten vor allen Dingen und Unterlagen, auch Vor- bzw. Nachlässen von Beteiligten. Das war sozusagen ein Strang. Und der zweite Strang war dann, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu befragen. Das wollten wir eigentlich persönlich machen, dann kam Corona, dann konnten wir das Gott sei Dank aber immerhin noch telefonisch tun, was auch gar nicht so schlecht war, weil viele Zeitzeugen und Zeitzeugen ja schon älter waren und auch weiter weg wohnten. Und so gelang es dann immerhin, 74 Zeitzeugen zu befragen, davon 11 ehemalige Patientinnen und Patienten, die im Erwachsenenalter in psychiatrischen Einrichtungen der DDR behandelt wurden. Und die restlichen dann waren berufliche Akteure, Ärztinnen, Ärzte, Psychologinnen, Psychologen, Fürsorgerinnen, natürlich Pflegekräfte, viele. Und da haben wir ganz, ganz viele Fragen gestellt zu verschiedenen Bereichen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Und da sind wir immer noch dabei, das auszuwerten. Beziehungsweise haben das auch schon ausgewertet. Und jetzt aktuell, das bin ich froh, dass das so ist, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Teil der Projekte, Gott sei Dank auch unseres, weiter gefördert, sodass wir jetzt im Oktober wieder anfangen dürfen, bis 25, also 2 Jahre, mit einer etwas abgespeckten Version, mit einer etwas anderen Fragestellung, aber grundsätzlich zu dem Thema.
Vielen lieben Dank für den kurzen Einblick. Frau Dr. Haag, Sie sind als wissenschaftliche Mitarbeiterin, sind Sie tief in die Quellen, in die schriftlichen Unterlagen, auch in Gespräche mit Zeitzeuginnen eingetaucht sozusagen. Ich stelle mal eine etwas herausfordernde Frage vielleicht mit diesem Riesenblick. Stellen Sie sich vor, Sie hätten 5 Sätze. In welchen 5 Sätzen würden Sie die Schwerpunkte der letzten Jahre zusammenfassen?
Ja, 5 Sätze, das ist wirklich nicht allzu viel. Ich muss ein bisschen, also ich war eigentlich diejenige, die weniger mit Zeitzeugen zu tun hatte, sondern tatsächlich in die Archive gegangen ist. Historiker, wir wissen das. Es war auch ein Auftrag vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, sich erstmal die Strukturen der Psychiatrie in der DDR anzugucken. Gab es Veränderungen? Das war uns erstmal ganz wichtig. Wo waren welche Kliniken, Ambulatorien und so weiter und so fort? Und darüber hinaus sind wir natürlich auch auf wichtige Protagonisten gekommen. Wer war an welcher Stelle? Also die professionell agierenden Akteure spielten da eine Rolle. Gab es Schwerpunkte der Psychiatrie in der DDR im therapeutischen Sinne oder eben auch anderweitig? Ja, wie waren die Strukturen? Und dann haben wir natürlich auch geschaut nach den Patientinnen und Patienten und da ganz unterschiedliche Archivalien angeschaut, von eben ganz administrativen Akten, die eben stärker über Strukturen Auskunft gegeben haben, bis zum Stasi-Unterlagenarchiv, wo wir geschaut haben, welche Ärzte, Ärztinnen, aber auch Pfleger, Schwestern, Psychologen waren in welcher Weise mit der Stasi verbunden, wie hat sich das auf die Patienten eventuell ausgewirkt, gab es dann wieder die Frage des Missbrauchs, gab es sowas, aber gab es auch eben die, was man von der Psychiatrie jetzt erstmal, gab es ganz normale medizinische Hilfe, gab es Missbrauch und solche Dinge. Das waren jetzt eindeutig mehr als 5 Sätze.
Ich lasse Ihnen das gerne durchgehen. Sie haben wahnsinnig viele Beteiligte sich angeguckt. Sie haben das eben schon aufgemacht. Und Sie haben, was ich spannend finde, in dem Titel auch des Forschungsprojekts immer diesen Dreiklang: Hilfe, Verwahrung, Missbrauch. Wie kann man eine Geschichte über Psychiatrie schreiben in der DDR, wenn es in einer Diktatur ist? Also die Frage zielt auch darauf ab, gab es sowas wie eine DDR-Psychiatrie? Was sind die Besonderheiten?
Also als erstes muss ich nochmal sagen, Fairness halber waren wir natürlich jetzt im ersten Teil mit der Universitätsmedizin Greifswald zusammen, haben das gemacht. Und daran beteiligt, außer uns beiden, war noch Frau Windisch, das ist eine Psychologin, die auch die Zeitzeugeninterviews geführt hat. Und dann noch studentische Hilfskräfte und so weiter. Also war natürlich nicht allein, das ist klar. Die DDR-Psychiatrie, das ist eine spannende Frage. Ne? Wir sprechen ja immer so landläufig von DDR-Psychiatrie. Das schreibt sich übrigens auch gut und kurz. Aber stimmt das überhaupt? Gab es sowas wie die DDR-Psychiatrie, also eine eigenständig isolierte, die sich eigenständig entwickelt hat, die sich sozusagen von der gerade ja, wenn wir vergleichen gucken, von der in der BRD unterschied oder von anderen Ländern? Und das war die erste Frage. Und das, was wir heute wissen, ist, nein, es gab nicht die DDR-Psychiatrie. Wenn man so will, gab es viele kleine DDR-Psychiatrien. Also an jedem Standort unterschiedliche Ausrichtung, unterschiedliche Akteure und Akteurinnen, die dort handelten. Da sind wir dann bei einem wichtigen Punkt, nämlich Handlungsspielräumen. Also was konnte wer wie wo überhaupt machen? Von unten sozusagen, trotz staatlicher Reglementierung, trotz Ideologisierung und so weiter. Was war möglich in so einer Art, was war auch eine Frage an die Zeitzeugen zum Beispiel, in der Psychiatrie, war das sowas wie eine Nische, wie so ein Schutzraum für bestimmte Personengruppen? Und was war wiederum dafür notwendig zu tun, dass es so ist? Musste man sich in gewisser Weise auch anpassen an bestimmte Gegebenheiten? Was musste man dafür tun? Das waren so Fragen, die wir auch gestellt haben, die wir auch ausgewertet haben. Das hat uns im Prinzip interessiert. Aber auf die Frage zu antworten, die DDR-Psychiatrie als solches gab es nicht. Insgesamt, das muss man noch sagen, als medizinisches Fachgebiet folgte sie letztlich der internationalen Entwicklung. Aber trotzdem unterlag sie natürlich den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der DDR, die wieder ideologisch überformt waren und die auch zu Einschnitten führten, auch ökonomisch gesehen, zum Beispiel in den 80er Jahren vor allen Dingen, dass die Kliniken nicht mehr renoviert, saniert werden konnten und so weiter und so fort, dass Strukturen nicht aufgebaut werden konnten. All das spielte dabei auch eine Rolle.
Ja, ich würde auch gerne noch zwei Sätze dazu sagen. Es ist nämlich interessant, das Forschungsprojekt hieß ursprünglich auch ein bisschen anders und war noch stärker auf diesen Missbrauch ausgerichtet. Wir sind aber noch einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, wie sich das für gute Forschung gehört. Wir wollen unvoreingenommen erstmal rangehen und haben deswegen dann diesen benannten Dreiklang Hilfe, Verwahrung, Missbrauch, der sich dann auch so in unserer Forschung bestätigt hat, dann eben übernommen, um eben nicht nur die schlechten Seiten rauszuheben, die es zweifelsohne gab, sondern eben auch die durchaus, ich weiß nicht, positiven Aspekte, aber doch diese medizinische Hilfeleistung eben dann auch zu unterstreichen, die es eben auch gab. Und deswegen auch immer Hilfe, Verwahrung, Missbrauch, genau.
Wenn wir da noch ganz kurz bleiben, Frau Dr. Haag, Sie haben viel in Archiven, in ganz unterschiedlichen Archiven gesessen und sich ganz viele Unterlagen angeguckt. Wie können wir uns das vorstellen? Was verraten diese Unterlagen, aber was vielleicht auch gerade nicht?
Das ist eine wirklich spannende Frage. Ich bin primär natürlich davon ausgegangen, die DDR war ja ein durchstrukturiertes Land. Man hat ja immer die Vorstellung, von oben nach unten wurde alles weitergegeben und dann ist das unten so gemacht worden, wie es oben gesagt worden ist. Also ganz einfach, ich fahre ins Bundesarchiv nach Berlin. Dort sind alle Sachen, die es irgendwie geben kann. Aber im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, dass es eigentlich viel spannender ist, in die Landesarchive zu gehen, sogar in die Kreisarchive zu gehen, weil dort sich dann herauskristallisiert hat, dass die Bezirksärzte und auch Kreisärzte, die im Übrigen für die Einweisungspraxis in der Psychiatrie zuständig waren, doch auch, ich nenne es mal, eine gewisse Macht hatten und auch gewisse Eigenständigkeiten. Wir haben, Professor Kumbe hat schon von den Handlungsspielräumen gesprochen. Und da sind uns doch ganz unterschiedliche Dinge aufgefallen, wie einzelne Personen agieren konnten oder eben auch nicht, aber eben auch jenseits der Strukturen, die eben aus Berlin vorgegeben waren. Natürlich gibt es immer einen Rahmen, es gibt einen Rahmen in der Diktatur und es gab vor allen Dingen auch einen finanziellen Rahmen, der in der Psychiatrie ja nicht sehr groß war. Es war so wirklich ein Stiefkind der Medizin in der DDR, aber unterschiedliche Leute haben eben unterschiedlich was damit gemacht. Und das war eben für mich auch spannend zu wissen oder zu erkennen, dass gerade auch in den kleineren Archiven sehr viel, sehr interessantes Material ist. Und das werden wir jetzt auch demnächst noch erforschen.
Was können uns solche Unterlagen über die Patientinnen und Patienten verraten, wenn wir in die staatlichen Unterlagen gucken?
Also Krankenakten als Quellen sind hilfreich, aber sie verraten nicht alles. Also generell nicht nur Krankenakten, überhaupt Akten, die in der DDR angelegt wurden. Das wissen vielleicht einige von Ihnen auch. Da konnte ja nicht alles niedergeschrieben werden und sollte auch nicht und es wurde auch nicht. Und gerade wenn es um die Frage eines möglichen Missbrauchs ging, dann schon gar nicht. Insofern sind die Akten ja hilfreich. Sie ergänzen unsere Quellen, aber sie alleine zu betrachten, würde nicht ausreichen. Hinzu kommen eben schon die anderen, die administrativen Akten, die schon genannt wurden, dann als Quelle die Akten in der Stadtsicherheit, die wiederum auch bestimmte Aspekte beinhalten, eine bestimmte Sicht, die zu einem bestimmten Zweck hier angelegt wurden. Und dann im besten Fall haben wir natürlich noch die Betroffenen selbst oder behandelnde Berufsgruppen, die wir befragen können darüber. Und aus diesen Quellenpuzzle, sage ich mal, können wir dann versuchen, der objektivierbaren Wahrheit in Anführungsstrichen so nahe wie möglich zu kommen und versuchen, ein Bild möglichst unvorgenommen eingenommen, wie schon gesagt wurde, zu konstruieren, dass wir uns dem nähern und dass wir bestimmte Fragen dann versuchen zu beantworten. Aber ich sage auch ganz, im Einzelfall wird das nie ganz gelingen, das ist halt so.
Das bleibt ja auch irgendwie das Spannende bei Forschung, oder? Das ist nichts erschöpfend.
Ja, genau. Wir hatten sogar gedacht, dass wir aus dem Krankenakt mehr rausziehen können. Also es ist wirklich wichtig, in vielen Archiven tätig zu werden. Und auch gerade das Stasi-Unterlagenarchiv, das ist eine unwahrscheinlich, ja, als Quellen einfach nicht ja, zu unterschätzen, ja. Viele Dinge, die wir gerade über Missbrauch, über Einweisung von psychisch Kranken zu Feiertagen etc. wissen, finden wir im Stasi-Unterlagenarchiv. Und wir haben dann natürlich auch gedacht, okay, wir gucken mal in die entsprechenden Krankenakten rein. Wir wissen von Person XY, dass sie eben am 1. Mai, 7. Oktober in Güstrow 1981 Besuch von Schmidt, dass sie dann eben tatsächlich in die Psychiatrie eingewiesen worden sind, das findet sich in den Krankenakten nicht wieder. Man kann das aus den Krankenakten eigentlich nicht rauslesen.
Vielleicht noch zur Ergänzung, was man aus den Krankenakten jetzt, wenn man unter Hilfe das Ganze sieht, rein medizinische Aspekte, also wie wurde wer behandelt, das finden wir schon in den Krankenakten. Da sind die auch hilfreich. Und da können wir zum Beispiel gucken, unterscheiden sich da Kliniken voneinander? Also ist die Ausrichtung verschieden? Da helfen wiederum die Akten.
Bei einer Instrumentalisierung, wenn man die diskutiert, kommt man um die Stasi-Unterlagen nicht drum herum. Das haben Sie noch mal gerade schön zusammengefasst. Volker, wenn du das so hörst, diesen Rückblick auch auf die Forschung, gerade was die beiden bewegt und in deiner Perspektive, wenn wir über Psychiatrie in der DDR reden, was ist dir da wichtig?
Wie lange habe ich Zeit? Also, fangen wir mal mit dem Grundsätzlichen an. Ich glaube, von entscheidender Bedeutung ist, dass man weiß und von vornherein davon ausgeht, dass die Psychiatrie ein Teilelement diktatorischer Herrschaftsausübung war und oder der Umgang mit Psychiatrie, dass dieses Instrument immer im Instrumentenkasten der Diktatoren im SED-Staat gewesen ist und dass sie den Instrumentenkasten immer geöffnet haben zu den Zeitpunkten oder zu den Momenten, wo es also aus inneren oder außenpolitischen Gründen opportun war. Oder wo auch individuelle Entwicklungen, Schicksale diesen entsprechenden Einsatz erforderten. Insofern bin ich, das ist mir in der Vorbereitung auf unseren heutigen Abend und den Vorbereitungsgesprächen im Nachgang nochmal deutlich geworden, ein bisschen unglücklich mit dieser Formulierung, die meine Kollegin Sonja Süß mal als Fazit getroffen hat. Es gab also keinen systematischen Missbrauch. Ich finde diesen Begriff unscharf und auch irreführend. Systemischer Missbrauch, glaube ich, wäre korrekter, weil er geht davon aus, dass, oder diese Begrifflichkeit geht davon aus, dass eben im Rahmen der Diktaturausübung auch die Instrumentalisierung von Psychiatrie, von Psychiatern auch möglich und auch real passiert ist. So. Dass es Unterschiede gibt im Vergleich zu den Vorgängen in der Sowjetunion, in Rumänien und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich klar, aber das ist im Grunde ein sekundäres Moment für mich. Das Zweite, um es dann also mal ganz konkret zu machen von dieser allgemeinen Rahmung, ist tatsächlich, was eben auch mit meiner beruflichen Entwicklung, aber auch mit meiner persönlichen Herkunft, ich bin ja Jahrgang 63, zu tun hat, sind die persönlichen Schicksale, die damit im Verbund stehen. Da kann man jetzt sagen, ach, es waren jetzt 1000 oder es waren nur 10 oder so. Das ist aus meiner Sicht völlig egal. Die 10 sind schon viel zu viele. Und jedes Schicksal, was also von solcher ja, unter Drucksetzung, Zersetzung, Begleitung in Anführungszeichen betroffen war, ist also auch eins zu viel und ist ein klarer Beweis für diktatorische Machtausübung. Weil, das muss man immer sich immer wieder vor Augen führen, indem man auf einen einwirkt, beschränkt man die Wirkung ja nicht nur auf den einen, sondern das strahlt aus. Man legt gewissermaßen das Instrumentarium auf den Tisch und zeigt auch den anderen, passt mal auf, seid vorsichtig, und die lernen ihre Lektion. Und das ist genau das, was Diktatur will, dass die Menschen, die übrigen, die nicht von dieser jeweiligen Maßnahme betroffen sind, ihre Lektion lernen, weil umso besser und intensiver funktioniert Diktatur, wenn die Menschen ihre Schere im eigenen Kopf einschalten und man gar keine Repression benötigt. Das sind vielleicht so zwei einführende Statements.
Wir hatten in den Vorgesprächen auch darüber gesprochen und das hat mich länger beschäftigt noch, dass Diktaturen ja häufig schriftlich auch nichts aufheben. Also dass sie nicht alles niederschreiben, sozusagen die Verantwortlichen, was sie tun. In deiner Arbeit weiß ich, dass du auch häufig Kontakt zu Betroffenen hast, bei denen genau das der Fall ist und das auch so schwierig macht. Vielleicht auch da nochmal aus Sicht der Aufarbeitung, wie gehen wir damit um?
Prinzipiell erstmal mit einem wohlwollenden Herangehen an diejenigen, die sagen, sie sind davon betroffen. Eine quellenkritische, also jetzt gemeint auch auf die Erzählung der Zeitzeugen, quellenkritische Betrachtung ist immer nötig. Das gilt für den seriösen Historiker genauso wie für den Juristen oder auch den Verwaltungsbeamten, der über einen solchen Fall entscheiden muss. Das, was also das Zweite, glaube ich, Entscheidende dabei ist, dass man versucht, eben wirklich so viel wie möglich an unterschiedlichen Quellen aus unterschiedlichen Herkünften auch zusammenzuführen. Also wir haben das immer wieder und wir stehen ja wirklich an einem sehr, sehr engen Austausch, auch schon seit Jahren zu diesem Vorhaben. Wir stellen immer wieder fest, also Funde von Frau Haag oder von Herrn Kumbier in dem Archiv XY sind eben die entscheidenden Hinweise, um eben eine Personenrecherche zu dem und dem zu machen, weil eben viele der Stasi-Unterlagen eben nur über die Namen recherchierbar sind. Und insofern also wir da auch immer eine gewisse Wackelposition haben, wenn jetzt gesagt wird, haben wir eigentlich alle relevanten Akten gesehen oder nicht, dann muss ich mal sagen, ich glaube nicht. Ne? Aber dass also über solche ergänzenden Hinweise wir eben weitere Fundhinweise bekommen und umgekehrt wir wiederum eben sagen, Mensch, ich habe da den Namen so und so mal zur Akteneinsicht gehabt, gucken Sie doch mal, ob es zudem eben auch die Krankenakte noch gibt. Eben vor dem Hintergrund, welche Medikation ist da verabreicht worden? Ist diese Medikation damals eben wirklich eine gewesen, die dem Krankheitsbild gerecht wird, die noch dem Stand der Medizin damals entsprach? Das ist ja auch so ein Punkt. Ist da aufgrund von Mangelwirtschaft oder sonstigen realen DDR so Umständen irgendwie vielleicht nicht vernünftig agiert worden oder ist aus ideologischen Gründen nicht richtig behandelt worden? Also das sind alles Punkte, die kriegt man aus dieser Vielzahl, wie ist es ein Puzzlebild letztlich, ne? Und das ist, finde ich, wirklich entscheidend. Und was mir an dieser Stelle nochmal ganz wichtig ist, als vorhin auf die Unterschiedlichkeit der handelnden Akteure, die sogenannten Handlungsspielräume und so weiter, auch die Sprache kam, fiel mir so dieser platte Spruch von Lenin ein. Kader entscheiden alles. Und genauso ist es auch in einer Diktatur, in jeder. Ne? Also je nachdem, ob einer, der damit Verantwortung belegt ist, eben auch noch ein Stückchen menschlichen Anstand bewahrt hat und gibt es, nutzt er diese Freiräume auch? Jemand, der also von vornherein ein Unterwürfiger ist, jemand, der also sich den Anordnungen von oben unterordnet, der sagt, oh, ich könnte vielleicht, aber nö, da habe ich ja vielleicht Ärger und so. Also der macht das eben nicht. Genau das sind die Differenzierungen, glaube ich, die wir reinkriegen müssen.
Ich blicke immer schon mal in die Runde und schaue, ob die Ersten sich möglicherweise beteiligen möchten. Und ich würde auch an der Stelle den Kollegen aus der Technik bitten, nochmal den QR-Code vielleicht einzublenden, damit die Möglichkeit einfach offen steht. Genau, wenn Sie an der Stelle schon Fragen, Anmerkungen haben, legen Sie gerne los. Ja, da sehe ich eine Frage. Genau, wir warten einmal noch kurz, bis das Mikro bei Ihnen angekommen ist.
ist ein weiter Weg. Ich hätte anknüpfend an das, was Sie, Herr Hoffer, gesagt hatten, die Frage, weil Sie sagen, die Diktatur allgemein, gibt es auch ein Spezifikum für die sozialistische Diktatur im Verhältnis zur Psychiatrie? Möglicherweise zum Beispiel auch aufgrund eines spezifischen Blicks des Sozialismus auf psychische Erkrankung? Oder würden Sie sagen, das geht eigentlich alles auf in so einem Grundkonzept von Diktatur allgemein?
Also ich bin jetzt nicht der Experte für andere Diktaturen. Aus meiner jetzt über 30-jährigen Beschäftigung mit Diktaturen ganz generell würde ich dazu neigen, dass gewisse Mechanismen in jeder Diktatur gleich sind, egal welche ideologische Formel davor steht. Ich will jetzt mal ein bisschen provozieren. Wenn ich das auslegen würde, die sozialistische Diktatur, dann würde mir sofort einfallen, also das sozialistische Menschenbild, ja, also ne, alles für den Menschen und so weiter, ja eigentlich dazu führen müsste, dass man anders umgeht, dass man eben nicht diktatorisch vielleicht mit den Menschen umgeht, aber das sehe ich eher nicht. Also ich sehe nicht in der Grundherangehensweise den Punkt, der da heißen würde, okay, wir sind sozialistisch, wir sind eigentlich ja nach unserem, was wir immer propagieren, Humanisten und deswegen versuchen wir auch alles für die von Krankheit Betroffenen. Andersrum wird ein Schuh draus nach der Erfahrung und nach den Beispielen. Wenn jemand nur den Hauch eines Andersseins, eines sich nicht einordnen Wollens, das muss noch nicht mal hochpolitisch gewesen sein, verbreitet hat, dann ist er also durch dieses pseudohumanistische Raster gefallen, um es mal vielleicht so zu formulieren. Also insofern würde ich da prinzipiell eher sagen, also Unterschied sehe ich dann eigentlich, glaube ich, nicht.
Ich würde die Frage total gerne an die beiden anderen Gäste weitergeben. Gab es was Sozialistisches in der Psychiatrie, könnte man ja auch formulieren.
Also ich habe jetzt schon drüber nachgedacht, also einiges ist ja schon gesagt worden. Also wenn wir uns auf bestimmte Krankheitsbilder, Diagnosen verständigen, würde ich sagen, nein. Also von der Formulierung und auch Anwendung grundsätzlich nein. Aber wenn es dann darum geht, Abweichung von der Norm, dann ist das enger gefasst worden. Und dann sind eben Menschen mit psychischen Erkrankungen, Fragezeichen, das muss man dann sich näher anschauen, möglicherweise auch in die, jetzt überlege ich, was ich sage, Fänge oder Arme der Psychiatrie gelangt. Und dann ist es eben die Frage, wie ist mit ihnen dann umgegangen worden? Und da unterscheidet sich das. Da gab es eben Psychiatrien und Psychiaterinnen und Psychiater und Psychologen und so weiter, die dem gefolgt sind, was ideologisch vorgegeben war, das Ideal vom sozialistischen Menschenbild und so weiter, die dann auch im Sinne dieser Ideologie agiert haben und die Menschen möglicherweise beeinflusst haben oder zurückgehalten haben oder was auch immer. Und dann gab es eben die, die das nicht gemacht haben, die versucht haben, wie auch immer, diejenigen, das ist nur bei den Handlungsspielräumen, zu schützen, also Freiräume zu nutzen. Und da wird es dann für uns übrigens auch sehr spannend, was konnten die machen, worauf mussten sie sich einlassen, um das überhaupt machen zu können. Da kommt wieder dazu, dass der Staat und viele, wie heute vielleicht auch, so ein bisschen, ich nenne es mal Angst hatten vor der Psychiatrie, vor dem psychiatrischen Kranksein, damit schlecht umgehen konnte. Und dann wurden eben Menschen dort eben auch in gewisser Weise, jetzt nicht falsch verstehen, beschützt, ja, zum Beispiel vor staatlichen Zugriffen und so weiter, auch zum Beispiel strafrechtlichen Verfolgung durch die Vergabe einer psychischen Diagnose. was wiederum aber auch bedeutete, dass sie dadurch stigmatisiert wurden und aus der Gesellschaft in gewisser Weise entfernt wurden. Also es war ein schmaler Grat und eigentlich ein unlösbarer Konflikt. Und da agieren, also Schützen auf der einen Seite vielleicht, nicht alle, aber einige haben das gemacht, haben so berichtet, zum Beispiel Menschen, die jetzt zur Nationalen Volksarmee nicht wollten oder da auffällig wurden, dass die geschützt wurden durch die Angabe von Suizidalität beispielsweise. Aber auf der anderen Seite sind sie auch immer dadurch stigmatisiert worden, dass sie eben eine psychiatrische Diagnose oder ein Merkmal bekommen haben und dann aus der Gesellschaft mehr oder weniger, das hing auch davon ab, ausgegrenzt wurden. Das war also ein schmaler Grat und in jedem Fall auch unterschiedlich.
Ich denke, vielleicht ist ganz interessant am Beispiel des Alkohols. Die DDR hat sich ja sehr schwer getan, Alkoholismus als Erkrankung ja anzuerkennen. Da spielt eben auch das jetzt schon mehrfach erwähnte neue Menschenbild. Alkoholiker gehörten nicht in eine ja fröhliche sozialistische Gesellschaft, wo wir alle einer tollen Zukunft entgegengehen. Das passte nicht. Und da kam es dann eben durchaus zu Kriminalisierungen. Also das ist, glaube ich, dann schon, dass Patienten, die eben auch so eine Alkoholsucht hatten, als sogenannte kriminell gefährdete Bürger dann auch klassifiziert worden sind, dann auch mit der Volkspolizei in Kontakt kam, mit dem Ministerium des Inneren oder hier auch in Rostock, weil da gibt es eine sehr gute Doktorarbeit, die jetzt hier gerade entstanden ist, dass die dann eben schnell in Kontakt gekommen sind und kriminalisiert wurden. Und da nimmt, das ist jetzt auch sowas, was wir in Angriff nehmen wollten, auch in die Psychiatrie gekommen sind dadurch und unter anderem nach Gelsdorf, aber auch nach Stralsund in die Psychiatrie. Da gibt es dann schon, denke ich, so einen Unterschied. Also da spielte die Diktatur dann schon eine Rolle, dass man die Leute einfach auch weghaben wollte. Der Unterschied jetzt vielleicht zum Nationalsozialismus ist eben, dass im Nationalsozialismus vielleicht in dieser ja noch anderen Diktatur das vielleicht mit dem Tode eben dann auch ja hätte passieren können. Das war zu DDR-Zeit natürlich nicht so. Aber wie gesagt, gerade auch dieses neue sozialistische Menschenbild spielt eine Rolle und auch, das spielt aber eher in den 50er, 60er Jahren noch eine Rolle, dass psychische Erkrankungen vorwiegend auch naturwissenschaftlich gedeutet werden. Ne? Das kannst das du vielleicht noch
mal sagen. Das ist vielleicht noch mal ein wichtiger Hinweis, weil wir betrachten die DDR, aber die DDR, was heißt das? Das waren 40 Jahre. Und die DDR hatte ja auch verschiedene gesellschaftliche Aspekte und durchlief gewisse Entwicklungen. Und gerade wenn wir uns jetzt auf die Psychiatrie oder auch Medizin, auf die Neurowissenschaften verständigen, dann herrschte in den 50er Jahren der sogenannte Pavloismus, der nie wirklich in der Praxis ankam und durchschlagend eine Rolle spielte, aber schon für die Erklärung und Entstehung psychischer Erkrankungen und auch Aufrechterhaltung und letztlich auch für die Behandlung in den 50er Jahren eine Rolle spielte und dann eben nicht mehr. Das hatten wir uns mal untersucht anhand von Publikationen über den gesamten Zeitraum des Bestehens der DDR. Das war so eine Phase, wo auch in bewusster Abgrenzung zur BRD, wo die sogenannte anthropologische Psychiatrie eine starke Rolle spielte, viel über gesellschaftliche Zusammenhänge erklärt wurde, über individualisierte Entstehungsmechanismen und so weiter, dass es in bewusster Abgrenzung hier ein eher auf ja die naturwissenschaftlichen Grundlagen ausgerichtete Psychiatrie ausgerichtet war und die Psychotherapie zum Beispiel kaum oder gerade auch die Freudsche Psychoanalyse kaum oder keine Rolle offiziell spielte, was später dann in den 80er Jahren schon wieder anders war. Also insofern gab es auch natürlich die DDR nicht und natürlich auch in der Zeit der DDR gab es Veränderungen und das spiegelt sich unter anderem auch in der Psychiatrie wieder.
Neben dem Blick in die Bundesrepublik passt gerade eine Frage hier auf meinem Laptop. Und zwar, in der DDR hieß es lange, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Inwiefern folgte die DDR-Psychiatrie demnach der sowjetischen? Jetzt machen wir ein großes Fass
auf. Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich muss wirklich gestehen, wir versuchen immer mal nach Osten zu schauen. Auch gerade im Zusammenhang mit den sozialpsychiatrischen Reformen in den 60er und dann auch nochmal 70er Jahren. Aber wir können ehrlich ich kann die Frage nicht wirklich beantworten. Ich denke, dass der Einfluss nicht so groß war. Aber wir haben das jetzt so konkret nicht untersucht. Es tauchen natürlich gewisse Namen dann auf in Fachzeitschriften, die dann auch häufig zitiert werden. Aber das ist ja auch eine interessante Untersuchung auch in unserem Projekt drin. Es gab ja eigentlich nur eine Fachzeitschrift zu DDR-Zeiten, die hieß Psychiatrie, Neurologie, medizinische Psychologie. Und die haben wir uns wirklich mal von 1949 bis 1989 angeguckt und eben auch herausgefunden, es wird wenig, also am Anfang noch mehr, gerade in der erwähnten Pavlo-Ära, wird relativ viel auch auf sowjetische Forscher geschaut. Das lässt zunehmend nach und ab den 70er, 80er Jahren orientiert man sich am Westen. Und ich denke, der Einfluss der Sowjetpsychiatrie war nicht sehr groß.
Also man findet ihn noch ergänzend schon, also der osteuropäische, auch polnische, tschechoslowakische und so weiter Psychiatrie, sozialpsychiatrische Reformbemühungen vor allen Dingen, spielten schon eine Rolle. Also neben westeuropäischen, zum Beispiel aus Großbritannien kommenden Überlegungen, spielten die auch immer eine Rolle. Und zum Beispiel wurden vor 60 Jahren, 1963 in Rodewisch, das ist im Vogtland, die Rodewischer Thesen formuliert. Das war eine Tagung, die 3 Tage dauerte, wo sowohl West- als auch osteuropäische Psychiater und Psychiaterinnen teilnahmen. Und dort wurden diese Thesen formuliert. Und da zeigt sich letztlich auch der Einfluss aus beiden Teilen. Also auch zum Beispiel aus der Sowjetunion, aber, und es gab auch eine Kooperation zum Beispiel zwischen Leipzig und damals Leningrad, gab es eine Kooperation, aber das waren einzelne, also Ausnahmen. Also man konnte nicht sagen, dass dann eine Orientierung an der sowjetischen Psychiatrie stattfand. Das konnte man nicht sagen. Einzelne Aspekte ja, aber sehr, sehr ausgewählt und sehr einzeln.
Und sofort, Volker, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch die politische Instrumentalisierung, die ja in der Sowjetunion schon als systematisch eingeschätzt wird, auch das ist eher ein Unterschied? Fragezeichen?
Ja, da gibt es tatsächlich, also das führte unter anderem dazu, dass die Sowjetunion aus dem Weltverband für Psychiatrie ausgeschlossen werden sollte, dem zuvor kam. Und da wurde die DDR wiederum ein Stück weit, also die Fachvertreter instrumentalisiert, dass sie da auch mit Stellung nehmen sollten und abstimmen sollten. Aber so ein systematischer oder jetzt der Begriff systemischer Missbrauch wie in der Sowjetunion, den gibt es so in der DDR nach unserem Kenntnisstand nicht. Also in der Sowjetunion wurden ja politische Dissidenten, die gesund waren, als psychisch krank erklärt und dann in Anführungsstrichen behandelt, also weggeschlossen, weggesperrt. Das gab es aus verschiedenen Gründen so in der DDR nicht, was aber nicht heißt, dass es im Einzelfall nicht doch politischen oder überhaupt Missbrauch, politischen Missbrauch gab. Es gab die erwähnten Einweisungen oder Nichtbeurlaubungen zu Feiertagen, 1. Mai, 7. Oktober oder zum Besuch von Helmut Schmidt Anfang der 80er Jahre in Güstrow. Das gab es schon. Und mit diesen, da sind wir auch wieder bei den Akten, da gibt es zum Beispiel in den Klinikakten keine Unterlagen darüber, dass sozusagen angeordnet wird, dass jetzt der 1. Mai stattfindet und die psychisch Kranken nicht beurlaubt werden dürfen oder dass der oder jener mit einer psychischen Erkrankung tatsächlich deswegen in die Klinik gebracht wird, damit er nicht den Umzug stört beispielsweise.
Das ist nicht dokumentiert auf dieser Ebene. Gleichwohl gab es Telefonate viel, da sind wir wieder bei den Quellen, zwischen zum Beispiel dem Klinikdirektor und dem Kreisarzt, der wiederum mit anderen Stellen, zum Beispiel der Stadtsicherheit, Kontakt hatte, wo es da wiederum Unterlagen darüber gibt. Und dann ist die Frage, dass es in der Klinik zwar bekannt war und auch gesagt wurde, dass aber die Therapeutinnen und Therapeuten, nenne ich es jetzt mal allgemein, ganz unterschiedlich verfuhren. Einige haben sich daran gehalten und jetzt zum Beispiel Patient X nicht beurlaubt, obwohl er aus, sag ich mal, medizinischer Indikation hätte beurlaubt werden können, weil es dem Therapieverlauf entsprochen hätte. Es gab aber auch Therapeutin Y, die die Patientin Z dann doch beurlaubt hat, obwohl sie hätte da bleiben müssen und sich nicht daran gehalten hat. Und da ist in der Regel auch nichts passiert. Also deswegen gibt es ja ganz unterschiedliche, nach Zeitzeugenaussagen, ganz unterschiedliche Umgangsweisen.
Ja, ich will vielleicht auf diese Frage eingehend auf zwei Aspekte mal aufmerksam machen. Also tatsächlich galt dieser Grundsatz von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen für die Staatssicherheit bezogen auf ihr Bruderorgan bis Mitte der 80er Jahre. Als Gorbatschow ans Ruder kam, wurde das dann immer weniger eng. Dann haben sie sich also schon mal als die besseren Tschechisten dann bezeichnet und betrachtet. Aber insofern glaube ich, was jetzt die Sichtweise auf Psychiatrie als ein mögliches Mittel zur Gängelung, zur Maßregelung von Andersdenkenden, Andersseienden ist, gab es, glaube ich, da keine Änderung, sondern schon eine Orientierung an der Sowjetunion. Und da sind wir bei dem Thema, das ist mein zweiter Punkt, systemische Relevanz. Und da wird mir eben im Gespräch deutlich, und das wie immer in der wissenschaftlichen Betrachtung ist ja wichtig, ist zu vergleichen und dabei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede klar zu benennen. Und hier würde ich also ziemlich dezidiert sagen, es gab tatsächlich einen Unterschied in der Ausübung, in der letzten Konsequenz, in der Härte des Vorgehens. Aber es gab keinen Unterschied in der grundsätzlichen Betrachtung, dass man eben auch solche Mittel und Methoden einsetzen würde, wollen und können. Und die Ebene quasi zwischen der Einweisung und damit eben auch Ausschaltung politischer Gegner, wie wir in der Sowjetunion sie sehen und kennen und auch für Rumänien nachweislich, ja, die nachweislich sind, die hat ja viele Stufen davor. Und die Stufen davor sind eben die Analyse, warum macht jemand irgend solche angeblich negativ, politisch negative Tat. Da sind also Psychiater schon in die entsprechende Beurteilung eingebunden. Ich erinnere mich an diverse Gutachten, forensisch-psychiatrische Gutachten in Untersuchungsakten der Staatssicherheit, wo gerade jugendliche Jungerwachsene vorgestellt werden einem Psychiater und der soll die dann einschätzen und sagen, was er von denen hält, ob die voll schuldfähig, zurechnungsfähig und sonst wie sind. Und wo man leider eben nicht selten dann findet, dass dieser Psychiater nicht mit der Diagnose aufhört, sondern noch einen Schritt weiter geht und sagt, ja, die angedachte Bestrafung wird dazu führen, dass der wieder auf den Pfad der Tugend zurückkehrt. Also der im Grunde, dieser Mediziner, sich zu einer Prognose dahingehend hinreißen lässt, wie diese Diktaturmaßnahme, die zu erwarten steht, sich auswirken wird. Das geht deutlich über das Amt eines Mediziners hinaus. Oder, anderer Punkt, komme ich jetzt mal auf diesen kleine Kopie, die ich mir schnell noch gezogen habe, eines wichtigen Psychiaters, nämlich von Herrn Dr. Giermann aus Stralsund, wo also in einer Einschätzung des Führungsoffiziers von 1973 über die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Giermann. Herr Giermann war also der damalige Chef des medizinischen Zentrums, der psychiatrischen Abteilung des medizinischen Zentrums West in Stralsund, wo also hier drin steht, der GMS, also gesellschaftliche Mitarbeiter für Sicherheit Giermann wurde im Jahre 71 für die Zusammenarbeit mit dem MFS gewonnen. In der bisherigen Zusammenarbeit gab er gute Einschätzungen zu Personen, die aufgrund strafbarer Handlungen, Klammer auf, strafbare Handlungen waren eben auch welche nach den politischen Straftatbeständen des DDR-Strafgesetzbuches, in der psychiatrischen Abteilung des medizinischen Zentrums begutachtet wurden bzw. unter Kontrolle standen. Er gab auch Hinweise über Personen, die negativ in Erscheinung traten. Und er ist ehrlich und bemüht, unser Organ zu unterstützen und an ihn gestellte Aufgaben zu lösen. So, und da ist im Grunde diese grundsätzliche Instrumentalisierung drin, angedacht. Und nur in Anführungszeichen die Frage der Umsetzung ist also, glaube ich, der entscheidende Unterschied dabei.
Ich habe eine Wortmeldung hier vorne in der zweiten Reihe gesehen. Und ich glaube noch eine weitere eben, die...
Geht es schon? Ja, es geht. Vielen Dank. Ich möchte kurz nachfragen zu Ihrem Missbrauchsbegriff. Also was ich bisher verstanden habe, ist, es geht ja eher um den Missbrauch der Psychiatrie durch ein sozialistisches System. Wir haben ja zurzeit auch eine Aufarbeitung von Missbrauch in ganz verschiedenen Einrichtungen, wo Menschen eben untergebracht wurden, versorgt wurden, verwahrt wurden in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Da hätte man ja einen anderen Missbrauchsbegriff und würde vielleicht eher danach gucken, wie wurden Menschen in diesen Institutionen missbraucht. Erfahren Sie sowas auch? Gucken Sie dahin? Also das fände ich nochmal spannend zu sagen, also wie breit ist dann dieser Missbrauchsbegriff und geht es eher um diesen Missbrauch durch eine Diktatur, also diese politische Dimension oder eben auch der Missbrauch, von dem wir ja wissen, der findet, hat in vielen anderen sozusagen totalen Institutionen stattgefunden und findet auch heute noch statt. Also das fände ich interessant zu sagen, also wie werden Sie damit konfrontiert oder wie überschneidet sich das auch zu anderen Forschungsbemühungen, die da eben derzeit laufen?
Also zu Goffmans totale Institution, der Begriff spielt bei der Diskussion schon eine Rolle, aber wir haben uns in erster Linie, also wir in unserem Projekt, das waren ja Verbundprojekte, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgeschriebene Projekte, die sich mit der SED-Diktatur beschäftigt haben, und da gab es eben auch Projekte, die sich zum Beispiel beschäftigt haben mit Kindern und Jugendlichen und mehr mit Behinderten und so weiter, mit Einrichtungen, Heimkinder und so weiter. Da spielt das eine große Rolle. Wir in unserem Projekt haben uns eher auf die politische Definition des Missbrauchs verständigt. Also die Frage ist, was ist das eigentlich? Völlig richtig. Ja, verstehen wir darunter das Gleiche? Also die Frage ist ja, die sind Menschen, die nicht psychisch krank sind, aber eine andere politische Sichtweise haben, politische Dissidenten, werden die als psychisch krank erklärt und weggesperrt, ja, in Psychiatrien, dann ist das ein klarer politischer Missbrauch in meinen Augen. Und dann gibt es verschiedene so Abstufungen, wo man drüber diskutieren muss, was ich schon sagte, mit den Einweisungen oder Nichtbeurlaubungen zu bestimmten Staatsfeiertagen von Menschen, die tatsächlich eine psychische Erkrankung haben, also unabhängig jetzt von dem politischen System, wo eben auch die ärztliche Schweigepflicht gebrochen wird im Gespräch mit den Betroffenen, die dann einen Vertrauensverlust erleiden, unter dem sie zum Teil heute noch leiden. Das wäre auch die Frage, ist das ein politischer Missbrauch dann schon? Und so können die Fragen immer weiter gestellt werden. Wenn es um Missbrauch, sexuellen Missbrauch und anderen Missbrauch, Gewalterfahrung geht, das war nicht primär das, was wir uns angeschaut haben für die Kliniken. Da gibt es aber Projekte, die das gemacht haben.
Ja, wir hatten tatsächlich diese politische Dimension, also wenn die Psychiatrie als Institution also über das hinausgeht, was eben eine medizinische Fachdisziplin macht und da, wie Professor Kumbier gerade gesagt hat, wenn Leute eingewiesen werden, die vielleicht sogar psychisch krank sind, aber in dem Moment nicht hätten in die Klinik kommen müssen, dann ist das Missbrauch. Dann, was Herr Höffer angesprochen hat, die Weitergabe von wirklich Patientengeheimnissen. Da muss ich sagen, also es hat mich sehr erschreckt, wie viele das waren, wie viele IMs in den einzelnen Kliniken. Ich habe mir jetzt ja auch explizit auch die Nordbezirke jetzt mal angeguckt, mir dort die einzelnen Kliniken angeguckt, von Rostock, Schwerin nach Stralsund bis Ueckermünde, wie viele IMs dort in den jeweiligen Kliniken gearbeitet haben. Und ich muss sagen, ich habe nicht einen einzigen IM gefunden, der nicht freiwillig alle Patientengeheimnisse verraten hat, die irgendwie gingen. Also es gibt ja Beispiele auch, wo sich Ärzte und Ärztinnen, oder es geht auch um Pfleger und Schwestern oder auch Psychologen, das bezieht sich nicht jetzt nur auf das ärztliche Personal, da sind wirklich massiv Informationen an die Stasi weitergegeben worden. Und das hat natürlich dann auch im Nachgang für die Patientinnen und Patienten enorme Auswirkungen gehabt. Und das ist natürlich das ist natürlich eine extreme Form auch von Missbrauch. Also solche Dinge haben wir uns dann auch vor allen Dingen angeschaut. Und interessant war auch bei den Zeitzeugenaussagen, dass Agierende, also auch in der Medizin Agierende, nicht die Patientinnen und Patienten, bis heute noch Dinge mit herumtragen, wo sie dann eben auch von ihren Patienten damit konfrontiert worden sind, dass diejenige oder derjenige Arzt oder Pfleger sie an die Stasi verraten hat. Und bis heute rätseln, wer es denn eigentlich gewesen sein könnte. Und das ist dann auch ein wirklich interessanter Aspekt und damit schlagen sich viele heute noch rum und ja, das hat natürlich auch auf die ganze Familie, das zog einen enormen Schwanz hinterher und Herr Giermann, wenn wir schon mal bei den Namen sind, ist also auch wirklich jemand, der da von sich allein, ich habe zum Beispiel auch gerade bei Herrn Giermann eine Akte gefunden, wo die Stasi nicht an Herrn Giermann getreten ist, sondern Herr Giermann an die Stasi. Wir stehen doch jetzt vor dem 7. Oktober. XYZ sollte doch jetzt eigentlich mal aus dem Verkehr gezogen werden. Also das ist schon auch vorauseilender Gehorsam gewesen. Das hat mich auch so ein bisschen erschreckt. Wir haben auch mit Zeitzeugen geredet, die als IM gearbeitet haben. Die sehen das immer noch als ein relativ geringes Problem an, dass da also gerade auch dieser Verrat von Patientengeheimnissen. Und das finde ich auch interessant, das war ja auch ein Strafbestand, auch in der DDR. Das war durchaus ein Strafrechtsbestand, ich glaube Paragraph 136. Und das ist ja nie geahndet worden. Da ist ja niemand dafür irgendwann mal zur Rechenschaft gezogen worden. Und das sind dann auch so die Dinge, die wir uns dann mal angeschaut haben. Und da ergeben sich dann auch Bilder, ja, die durchaus erschreckend sind. Ja.
Und noch zur Ergänzung, weil das Thema ist definitiv wichtig, aber um den Missbrauch mal noch den Begriff, was man darunter alles verstehen kann. Wir haben ja zum Beispiel die Zeitzeugen auch befragt nach der Rolle der Arbeitstherapie, ohne jetzt auf einzelne Aspekte einzugehen. Und da war neben dem positiven Effekt eben auch immer der Effekt, dass es einen ökonomischen Nutzen haben musste. Das war das eine, dass es Arbeitskräftemangel, der in der DDR immer herrschte, kompensiert hat, insbesondere in den Kliniken. Aber, und das, also da gab es unterschiedliche Sichtweisen, ob das als Missbrauch definiert werden kann oder nicht. Was aber klar war, was als Missbrauch bezeichnet werden kann, ist die Tatsache, dass eben einzelne Patienten oder Patientinnen zum Beispiel zur Gartenarbeit oder zum Autowaschen mit nach Hause genommen wurden, zum Beispiel zu Chefärzten, die dann eben dann am Wochenende den Garten umgruben oder das Auto wuschen. Und das wurde als klaren Missbrauch bezeichnet. Bei anderen Dingen ging die Meinung auseinander. Das ist eben auch eine Form von Missbrauch. Jetzt nicht zu vergleichen vielleicht mit dem, aber es ist eben auch ein Missbrauch.
Ja, und was ich vielleicht auch noch ganz interessant finde, das ist jetzt vielleicht auch schon über den Missbrauchsbegriff jetzt nicht unbedingt, dass was soll ich jetzt sagen?
Fällt Ihnen gleich wieder ein. Bis dahin gab es eine Wortmeldung noch dort und ich habe auch noch eine Frage in meinem Laptop stehen.
Sind Sie auf Entwicklungen oder Tendenzen gestoßen oder konnten die herausarbeiten analog zur politischen Geschichte der DDR? Also dass es zu bestimmten Zeitpunkten beispielsweise Häufungen gab, zum Ende hin beispielsweise, in den Einweisungen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, gerade im Gegenteil. Also es gab dann in den 80er Jahren, also für die Psychiatrie, so auch so ein, also wo einfach auch die DDR nicht mehr zahlungsfähig war und gerade psychiatrische Einrichtungen stark davon betroffen waren, dass nur noch Chaos und Verwahrung herrschte, dass da auch so eine gewisse Stagnation, selbst bei diesen SED-Führungseliten. Also es gibt zum Beispiel vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Es wenden sich ganz viele Psychiater von Einrichtungen an Karl Seidel. Karl Seidel war der oberste Medizinalbeamte in der DDR, der selbst Psychiater im Übrigen war. Und er gibt dann in den 70er Jahren noch Anweisungen und so weiter und so fort. Und in den 80er Jahren kommt dann immer: Mach doch selbst. Also das ist wirklich so, also das ist so eine Stagnation und eine Resignation. Und ich will, also ich habe das aus den Akten nicht entnehmen können, dass das dann noch stärker geworden ist. Also interessant ist, was ich vorhin auch noch sagen wollte, die Staatssicherheit, es gibt ein Dokument von 1980, was dann vielleicht wieder, zumindest was die Stasi betrifft, dahingehend interessant wäre. Die wollen wirklich eine Liste von allen psychisch Kranken in der DDR erstellen. Das ist im Gespräch. Und das wieder, da kommt wieder dieses Moment der Kriminalisierung rein, weil das Argument ist eben, ja, dann können wir die doch alle viel besser überwachen. Da muss man jetzt nicht jedes Mal wieder Kreisarzt etc. und der macht dann wieder Listen und oder gibt das telefonisch durch. Dann können wir das endlich machen. Aber auch das passiert nicht, da sind wir jetzt auch dran. Warum nicht? Ist das nicht durchsetzbar gewesen innerhalb der Kliniken? Das ist aber die, allein dieses Dokument, allein die Idee, dass wir jetzt alle psychisch Kranken hier mal sammeln und diese Sammelwut, das kennt die älteren Leute, die Jüngeren, da gibt es ja solche Lochkarten. Das spielt ja eine unwahrscheinliche Rolle dann in den 80er Jahren bei der Stadtsicherheit, die ist das dann alles mit diesen Lochkarten und das ist dann, also heute was eben tolle Computer oder was weiß ich wären. Das wollen die dann eben auch alles sammeln. Und jetzt habe ich auch meinen anderen Gedankengang wieder, dass es eben, was auch in Richtung Missbrauch vielleicht geht, aber wo wir auch sehen, es gibt eben nicht die zentral gelenkte Psychiatrie in der DDR, weil auch unterschiedlich ist zum Beispiel, dass bei der Arbeitstherapie, es gibt ja dann auch Rehabilitationsverträge, das wird festgelegt. Ich glaube 1976 sollte das an jeder Klinik sein. Ja, das hat aber nicht jede Klinik gemacht. Und noch bis Mitte der 80er Jahre arbeiten da Patientinnen und Patienten für nichts. Die sind nicht sozialversichert, die kriegen keine Rente und die können froh sein, wenn sie mal eine Mark von jemandem bekommen. Und das ist dann eben auch wieder der jeweilige Direktor der Klinik dafür zuständig. Und mich hat das wirklich überrascht, dass das eben dann doch nicht zentralisiert war. Also es war schon zentralisiert, aber es ist nicht umgesetzt worden.
Mit Blick auf die Zeit, wir haben schon fast eine Stunde auf meiner Uhr, nutze ich mal die Frage, die hier über Slido reinkam, um so ein bisschen langsam ins Heute, in die Gegenwart zu kommen. Und zwar fragt jemand, wie bewerten Sie in Anbetracht der DDR-Diktatur den aktuellen Umgang mit psychisch kranken Personen? Und unter anderem in Klammern steht das Beispiel Mollat, das möglicherweise viele auch kennen.
Ich glaube, das ist erstmal der Psychiater gefragt, ne?
Ja, wenn wir die Diskussionen hier eröffnen, dann sitzen wir noch bis morgen früh. Also ich denke, dass Psychiatrie generell eine Stigmatisierung unterliegt. Also nach wie vor, das war in der DDR so,
was unter anderem Freiräume, Nischen ermöglichte, bis zu einem gewissen Punkt, was auch eine Anpassung erforderte und heute immer noch einer Stigmatisierung unterliegt. Und dass Menschen, die, das hängt dann wieder von der Gesellschaft ab und auch heute noch von der jeweiligen Region und Stadt und auch von der Klinik zum Teil, Menschen unter bestimmten Informationen, unter bestimmten Gegebenheiten eine Zeit lang in die Klinik kommen und dann sich ein Urteil bilden müssen. Und bei Herrn Mollat ist das besonders eindrücklich, weil da ja auch gewisse Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt vorlagen und erst später welche hinzukamen. Außerdem gab es verschiedene Sichtweisen, zum Beispiel der Frau und von ihm selbst und so weiter und so fort. Und dann ist jemand in der Klinik und man muss sich dann eben ein Bild machen. Mit jemandem möglichst gemeinschaftlich zusammenarbeiten, der aber eigentlich gar nicht will und dem ablehnend gegenübersteht. Das ist, sag ich mal, da kommt die Gesellschaft dazu. Das ist in einer Gesellschaft, in einer diktatorischen Gesellschaft dann engeren Korsett unterworfen, aber ist auch heute noch ein Korsett unterworfen, wenn es auch heute rechtsstaatlich überwacht wird. Also es gibt jetzt, und das ist wirklich wichtig, eine kritische Öffentlichkeit, also gerade die es in der DDR gebraucht hätte, die verhindert werden sollte, also von Angehörigengruppen über Betroffenengruppen und natürlich die Presse, ganz klar, bis hin zu rechtlichen Instrumenten, dass jemand, der gegen seinen Willen in eine psychiatrische Klinik kommt, ja eine Rechtsgrundlage braucht. Das ist ja heute selbstverständlich nach dem Landesgesetz für psychisch Kranke und beziehungsweise dem BGB-Gesetz, dass es da rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die auch vorschreiben, dass jemand einen Rechtsbeistand bekommt und so weiter. Das war in der DDR mit dem Einweisungsgesetz von 1968 nicht, also es war trotzdem auch im Vergleich gesehen zur Bundesrepublik relativ fortschrittlich vom Papier her, dass jemand in die Klinik eingewiesen werden konnte auf kreisärztliche Anweisung hin und dann die Psychiater vor Ort sich ein Bild machen mussten und dann letztlich entscheiden, ob jemand in der Klinik bleibt oder nicht. Dafür braucht man eine gewisse Zeit. Das kann man nicht einfach mal so im Vorbeigehen machen und sagen, krank, nicht krank, das geht nicht. Gerade bei psychischen Erkrankungen nicht, wo es keine objektivierbaren Parameter gibt, wie jetzt ein Bluttest oder irgendwas. Und dann aber in der DDR wieder, jetzt kommen wir zu den Handlungsspielräumen, der genutzt werden konnte oder auch nicht genutzt werden konnte, dass dann im Prinzip erst nach 6 Wochen, die verstreichen konnten, jemand entschieden werden musste, muss in der Klinik bleiben oder nicht. Und dann erst wurde ein Rechtsanwalt, also Staatsanwalt hinzugezogen, also der aus rechtlicher Sicht das beurteilen musste. Das ist heutzutage anders. Heutzutage muss nur schon nach 24 Stunden ein Richter kommen. Es muss ein Rechtsbeistand per Gesetz zur Verfügung gestellt werden, dass jemand, der nicht entscheiden kann, zum Beispiel aufgrund seiner psychischen Erkrankung oder was auch immer, einen Rechtsbeistand hat, also ein Rechtsanwalt beispielsweise, der seine Interessen wahrnimmt. Das ist heute klar geregelt. Das war so früher in der DDR nicht so, aber auch nicht in der Bundesrepublik beispielsweise. Das hat sich erst mit der Zeit entwickelt und die kritische Öffentlichkeit, das nochmal ganz deutlich zu sagen, die gab es in der Bundesrepublik, also in der BRD gab es die und die führte auch dazu, dass Mitte der 70er Jahre die Psychiatrie-Enquete erlassen wurde und dann auch Veränderungen herbeiführte, umsetzte. Nicht alle, aber doch wesentlich die Öffentlichkeit da Druck machte. Das gab es in der DDR nicht. Das fehlte und das verhinderte sozusagen wirksame Reformen, wirksame Veränderungen und eben auch Missbrauch zum Teil.
Ich finde an dieser Stelle oder fühle ich mich geradezu animiert, mal grundsätzlich doch zu werden. Also wir dürfen eben genau das, was wir die ganze Zeit jetzt eben erörtert haben, diese diktatorische Auslegung oder Rahmung von Psychiatrie oder Umgang mit Psychiatrie, nicht jetzt vergleichen mit dem, wie also die gesellschaftliche und auch die philosophische Grundnorm in der Bundesrepublik ist. Also der Vergleich zwischen Diktatur auf der einen Seite und jetzt mal ganz platt gesagt dem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat auf der anderen Seite. Das muss man immer als großen Rahmen auseinanderhalten. Und erst dann kann man sich natürlich zu Recht fragen, was läuft bei uns in der aktuellen Gesellschaft falsch. Aber diese grundsätzliche Unterscheidung, die muss man schon immer irgendwie im Hinterkopf haben und nicht von verheerenden, von schlimmen Einzelfällen und auch Versagen, meinetwegen von Gruppen, eben auf das Systemische, da können wir wieder beim Systemischen schließen. Also das finde ich schon eine wichtige Unterscheidung.
Mit Blick auf die Zeit eine Abschlussfrage an Sie beide vielleicht. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, das Projekt läuft weiter. Wie genau läuft es im Projekt weiter? Was steht als nächstes an?
Wir wollen doch nochmal konkreter auf Psychiatrie und Stadtsicherheit, auch das, was ich schon erwähnt hatte, Kriminalisierung psychisch Kranker nochmal stärker schauen, uns dafür auch nochmal die Akten natürlich im Stasi-Unterlagenarchiv, Krankenakten dort auch anschauen, vergleichen mit Krankenakten aus den ehemaligen Nordbezirken Schwerin, Rostock und Neubrandenburg. Das ist erstmal so ein Schwerpunkt. Ein zweiter Schwerpunkt wird auch nochmal Sozialpsychiatrie in der DDR sein, also durchaus auch die positiven Errungenschaften, die wirklich schwer und hart errungen werden müssen. Da geht es dann auch wieder um die jetzt heute schon viel benannten Handlungsspielräume, welche Akteure konnten was unter welchen Bedingungen oder eben auch nicht. Das sind so die zwei Schwerpunkte, die wir jetzt die nächsten zwei Jahre jetzt gesetzt haben. Und natürlich auch die Sachen, die wir einfach schon im Petto haben. Und das ist eine ganze Menge, auch gerade an Archivalien, dass wir das uns nochmal anschauen und da eben auch mit reinholen.
Das verspricht fast viele weitere Veranstaltungen. Mir geht es zumindest so, dass ich heute viele Fragen nicht loswerden konnte. Aber ich würde jetzt so langsam überleiten in den Ausstellungsrundgang und dafür an allererster Stelle erstmal Ihnen dreien danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier die Fragen beantwortet haben und wir offen drüber sprechen konnten. Und natürlich auch dem Publikum herzlichen Dank, dass Sie da waren und Ihre Zeit mit uns hier verbracht haben. Bevor wir in die Ausstellung gehen, darf ich noch auf die nächste Veranstaltung dieser Reihe hinweisen. Wird sie vielleicht auch eingeblendet? Dann warte ich noch kurz. Genau, Sie sehen jetzt die nächste Veranstaltung eingeblendet am 30. November zum Thema Rostock unter Wasser oder ohne. Wie wappnet sich die Hanse- und Universitätsstadt gegen den Klimawandel? Weitere Veranstaltungsdetails, wie gesagt, in der Werbung, auf den Plakaten, den Postkarten oder auch im Newsletter der Universität Rostock. Das war der kurze Werbeblock. Damit, lassen Sie uns die Ausstellung angucken und weiter über das Thema sprechen.
Also vielen, vielen Dank auch nochmal von unserer Seite, also von der Stadtverwaltung Rostock. Nochmal ergänzend zu dem Newsletter, wenn Sie auf die Webseite gehen. Sie sehen auch hier die Adresse und zwar uni-rostock/rathaus. Da können Sie sich direkt in die Newsletter eintragen. Wer das lieber analog machen möchte, wir haben hier vorne einen Zettel hingelegt. Einfach Ihre E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommen Sie von uns die Newsletter und werden über die künftigen Veranstaltungen informiert. Danke.